Mal zusammen beten. Wir danken dir, Herr, dass du uns zum Zufluchtsort geworden bist, dass wir in dir geborgen sind. Danke, Vater, dass wir eine Geborgenheit haben im Schöpfer selbst, der die ganze Welt, ja den ganzen Kosmos in seinen Händen hält, der viel größer ist, denn die Entfernung bis zum letzten Stern. Danke, Herr, dass wir in dir aufgehoben sind und dass die kleinen Stürme dir nichts ausmachen, denen wir immer ausgesetzt sind, immer wieder. Wir bitten dich, Herr, dass wir jetzt aus deinem Wort wieder lernen dürfen. Wir danken dir, Gott, dass du gesprochen hast, dass du ein Gott bist, der sich geoffenbart hat. Danke, dass dein Heiliger Geist da ist. Danke, dass du in Christus Mensch geworden bist. Einer von den Kleinen, die wir sind, wie wir sie sind. O Herr, wie groß und doch wie nahe bist du. Wir bitten dich, Herr, segne uns. Wir leben von deinem Wort. Wir wollen jetzt genährt werden. Und ich bitte dich, Herr, dass niemand ungesättigt davongehen muss. Amen. Ich will heute Morgen Fortsetzung machen mit dem, worüber wir am Freitagabend gesprochen haben. Es geht immer noch um die geistliche Gesundheit und speziell um Kennzeichen geistlicher Gesundheit. Es ist nicht von ungefähr, wie wir darüber denken. Wir müssen wissen, wann man gesund ist. Das wollen wir wissen im leiblichen Bereich und das haben wir umso mehr zu wissen im geistlichen Bereich. Kürzlich traf ich jemanden, der sagte, ich muss zum Arzt. Ich habe Schmerzen in der Schulter. Und so wie er mir das mitteilte, dachte ich, deswegen geht er zum Arzt. Nun mag es eine schwierige Sache sein, aber ich hätte mir da vielleicht etwas eingerieben und fertig. Nun, es gibt Leute, die gehen sehr schnell zum Arzt, besonders wenn sie in der Krankenkasse sind. Dann natürlich ist das ja alles gleich gedeckt. Und besonders wenn noch arbeitsfrei bekommt, ja, begrüßt man solche Gelegenheiten. Das ist also Gang und Gäbe. Aber im Geistlichen sollten wir auch besorgt sein um unsere Gesundheit. Da sollten wir nicht das so selbstverständlich nehmen. Ich habe in dieser Woche mehrere sehr schwierige Gespräche gehabt. Und ich bin sehr bemüht. Es bewegt mich, was heute so läuft. Der Kampf ist ein wirklich schwerer Kampf. Was mir am Herzen liegt heute Morgen, ist die Fortsetzung dessen, wovon wir Freitag begannen zu sprechen, wie schon gesagt. Da geht es um das gesunde Denken. Ich stelle fest, dass Christen heute nicht mehr so viel denken, wie sie früher es taten. Nun möchte ich dieses zu ihrem Trost sagen. Wenn wir nach Nordamerika gehen, woher wir ja ursprünglich kamen, dann ist es noch schwieriger. Meine Frau und ich stellen immer wieder fest, dass man mit Menschen kaum ein ernstes Gespräch über nicht greifbare Dinge haben kann. Sobald es um Dinge geht, die man nicht mit den fünf Sinnen greifen kann, dann tun sich viele Leute sehr schwer. Dort ist das Fernsehen noch viel mehr dominierend als hier. Die Leute sind vom Sichtbaren gefesselt. Sie haben sich daran gewöhnt, Bewegung vor sich zu haben, Ablenkung. Und sie können nicht mehr stille und ruhig sein, die meisten von ihnen, hier und da schon. Aber die meisten von ihnen verstehen nicht, ruhig zu sein und über etwas Abstraktes, das heißt nicht Greifbares, nachzudenken. Geschweige denn mit jemandem darüber zu sprechen. Das ist langweilig. Und deshalb müssen auch die Gottesdienste entsprechend sein. Man verlangt vom Gottesdienst das, was man beim Fernsehen gehabt hat. Das muss fortgesetzt werden. Sonst ist es lahm. Ja? Viele Christen wissen nicht, dass die ganze Sache mit Gott eine Wortsache ist. Ich habe kürzlich einen Briefwechsel gehabt. Und ich war erstaunt, wie schwer es war, miteinander zu sprechen. Ich hätte gedacht, mit einem Brief, da haben wir die Wörter, nicht nur die Worte. Wissen Sie den Unterschied? Worte sind Gedanken mit Wörtern zum Ausdruck gebracht. Worteinheiten. Ja. Nicht nur die Worte, sondern die Wörter einzelne hat man da. Und jetzt könnte man das analysieren, was sagt er und darauf will ich jetzt Stellung nehmen. Nein. Man nimmt den ganzen Brief zum Anlass, etwas noch anderes zu sagen. Und geht nicht wirklich darauf ein. Nun, dann schreibe ich noch einen Brief. Dann geht's wieder so. Das hat mich erstaunt. Wir müssen unsere Bibel genauer lesen. Wir müssen die Bibel Wort für Wort ernst nehmen. Und ich bin so unbändig froh, meine lieben Geschwister, dass wir einen Gott haben, der Menschen gebraucht hat, um zu sprechen, wo man jedes Wort genau nehmen kann. Der drückt sich nicht, unser lieber Gott. Der lässt sich durchleuchten, der lässt sich durchforschen. Der lässt sich genau nehmen und immer wieder hält es stand. Ich musste einmal vor vielen Jahren ein Thema aufgreifen und ich wusste, hier sind Probleme in diesem Thema. Die einen behaupten dies und die anderen behaupten das. Und wie, wenn die Schrift jetzt nicht einer Prüfung standhalten will? Was dann? Es kann doch nicht beides wahr sein. Und dann habe ich geforscht und ich wurde bestraft innerlich für meinen Unglauben. Die Bibel hielt stand einer genauen Forschung. Die Schrift meint, was sie sagt und glücklicherweise sagt sie, was sie meint. Wir können uns darauf verlassen. Und wenn wir die Schrift lesen, sie brauchen gar nicht so klug zu sein. Sie brauchen gar nicht gelehrt zu sein. Sie brauchen sich da keine großen Sorgen zu machen. Ich habe immer wieder erlebt, wer seine Bibel gern liest und viel liest, der lernt zu denken, zu überlegen, zu handeln, wie Gott handelt. Die Bibel ist ein Sieb. Und wenn wir viel in der Bibel lesen, dann siebt sie das Unreine in unserem Denken raus. Und dann werden wir geprägt, so zu denken, wie man hier denkt. Übrigens, das hat auch mit Übersetzung der Bibel zu tun. Das geht Sie vielleicht nicht an. Aber insofern schon, als dass es wichtig ist, eine gute Übersetzung zu haben. Die Tendenz heute ist, den Grundtext in eine Sprache zu übersetzen, die wir heute sprechen, und so, wie wir heute denken und sprechen. Und dabei verändert man manchmal den Text etwas, um es etwas variabel zu machen, um sogar unsere Ausdrucksweise in Absätzen, habe ich kürzlich gelernt. Das hat mir etwas Not gemacht. Es gibt Völker, die sind geprägt worden durch eine genaue Übersetzung. Mich hat sehr stark beeindruckt, wie das Wort Gottes das Denken von englisch sprechenden Leuten geprägt hat. Heute, wo man so stark weg von Gott geht, ist das nicht mehr so der Fall. Aber in meiner Jugendzeit, wo es sehr viele bibelgläubige Christen gab und wo wir auch von England her sehr stark beeinflusst wurden in der Literatur und so weiter. Da habe ich gemerkt, und das hat man auch allgemein festgestellt, dass das Sprechen, das Denken geprägt ist von der Bibel. Und die Bibel, die man in der englischsprachigen Welt hatte, ist eine fast wörtliche Übersetzung aus dem Grundtext, zum großen Teil eine sehr stark wörtliche Übersetzung, und die ist kontinuierlich im Raum gewesen. Seit dem nun vielleicht 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert, ich glaube, es muss das 15. sein, bis in dieses Jahrhundert hinein. Und jetzt können Sie sich vorstellen, während Hunderten von Jahren eine Bibel und viel gelesen, und jetzt wird ein ganzes Volk geprägt. Sogar die weltliche Literatur wurde geprägt von biblischen Ausdrücken. Wenn man dann lernt zu denken, wie Gott denkt, dann kann nicht nur ein Einzelner beeinflusst werden, sondern eine ganze Gesellschaft kann beeinflusst werden. Nun, wir wollen ins Wort steigen. Ich will Fortsetzung machen. Wir haben gesagt, das vorige Mal, das Denken, um gesund zu sein, muss nüchtern sein, vom Gefühl unabhängig. Und da habe ich aus Epheser 5 gelesen, man soll nicht berauscht sein mit Wein und schon gar nicht von etwas anderem. Wein ist nur ein Mittel, um berauscht zu werden. Es gibt andere Verse desbezüglich. Ein zweites, das Denken, wenn es gesund ist, muss geistlich sein. Das heißt, wenn wir in unserem Denken Inhalte oder Bilder haben, nun, die haben wir sowieso, aber wenn unser Denken bestimmt wird, wenn unser Denken bestimmt wird vom Diesseitigen, dann werden wir ungesund werden, was das Geistliche betrifft. Passen Sie einmal auf, was Sie gern lesen. Wie viel im Vergleich zur Bibel lesen Sie die Zeitung oder andere Bücher? Was lesen Sie oder was schauen Sie sich an? Alles, was wir sehen und hören, speichert uns. Jedes kleinste Bild, das Sie sehen, alles, was Sie sehen und alles, was Sie hören, wird hier registriert, wird hier aufgeschrieben und beeinflusst uns. Ein nordamerikanischer Dichter hat gesagt, wir sind ein Teil von allem, dem wir begegnet sind. Das stimmt. Jetzt ist die Frage, das, was ich aufnehme per Auge und Ohr, ist das vornehmlich etwas Irdisches? Wir sprechen jetzt nicht von Gut und Böse. Wir sprechen von Materie und Geist. Das sind die zwei Welten. Die Frage ist, was nehme ich auf? Ist das vornehmlich Äußerliches, Irdisches? Oder lebt mein Geist in der geistlichen Welt? Und natürlich, wenn er in der geistlichen Welt lebt, dann gibt es auch Gut und Böse und dann muss es natürlich die Welt von Gott sein. Und für einen Christen sollte das die Welt sein. Oder wir sind in der Urlaubssaison. Wenn Sie wegfahren, und unsere jungen Leute werden wahrscheinlich auch wegfahren irgendwo, die jetzt Hochzeit machen, und wenn Sie Urlaub haben oder über ein Wochenende wegfahren, was machen wir da? Wenn wir für 2 Wochen wegfahren, dann sind wir für 1 oder 2 Sonntage nicht hier. Das heißt, an dem Sonntag sind wir nicht in dieser Versammlung. Werden wir in irgendeiner Versammlung sein? Das ist die Frage. Werden wir, wie Paulus, wenn er unterwegs ist, die Gläubigen irgendwo aufsuchen? Werden wir uns bemühen, und herumfragen, wo gibt es hier Gotteskinder und versuchen mit ihnen Gemeinschaft zu haben? Oder wird der Sonntag während dieser Urlaubszeit in der Natur verbracht werden? Oder, wenn man nicht Gelegenheit hat, Gemeinschaft zu haben, wird man dann sich Zeit nehmen für Gottes Wort? Welchen Raum wird Jesus haben in diesen 2, 3 Wochen? Welchen Raum wird die Heilige Schrift haben in diesen Tagen? Und sie mögen die beste Umgebung haben, aber sie werden krank werden, weil sie nur Diesseitiges vor Augen haben. Das mögen die schönsten Alpenblüten sein, Blumen sein. Das mögen die schönsten Wälder sein, die schönste Architektur, die sich anschauen, die schönste Musik, die sie irgendwo in einem Konzert hören dürfen. Aber es ist irdisch. Es ist diesseitig. Und das ist, was beim Fernsehen anzuprangern ist. Nicht nur das Böse, das dort kommt, sondern dass es ausschließlich diesseitig ist. Hier und da ein wenig, ja. Aber wer zu viel Fernsehen schaut, fernschaut, der füllt sich mit Diesseitigem. Und Sie müssen wissen, die Fernsehveranstalter haben nicht eine göttliche, ewige Perspektive, wenn sie das Diesseitige anschauen. Sie haben also 2 Schwierigkeiten. Sie beschäftigen sich mit Diesseitigem. Zweitens, von einer irdischen, nicht gottgebundenen Perspektive. Sie werden also doppelt geprägt, jede Stunde vor dem flimmernden Kasten. Die Bibel sagt nicht von ungefähr, dass man sich Gott anschauen soll. Schaut auf Jesus. Meine Augen, Psalm 25, Vers 15, sind ständig gerichtet auf dich, Jahwe. Denn du ziehst meine Füße aus dem Netz. Unsere Füße kommen so schnell in ein Netz und wir wissen nicht mehr weiter. Ja? Die Augen ständig auf den Herrn gerichtet haben. Und dann zieht er unsere Füße aus der Schlinge. Unser Denken hat geistlich zu sein. Das heißt, unsere Gedanken werden in der Welt von Gott wohnen wollen, wenn wir gesund sein wollen. Dazu gehört 2. Korinther 5, Verse 14 und bis 16. Ich habe sie das vorige Mal gelesen und ich will sie noch einmal lesen. Die Liebe Christi drängt uns, da wir geurteilt haben, wenn einer für alle starb, dann starben alle. Und er starb für alle, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst lebten, sondern für den, der für sie starb und auferweckt wurde. Paulus erwähnt hier eine Wahrheit, aus der man nicht oft lebt. Ein Christ, um gesund zu sein, muss tot sein. Ein Christ, um geistlich gesund zu sein, muss sich ständig sagen, ich bin ein Toter. Ich bin jemand, der mit Christus einmal starb. Und mein Leben in der diesseitigen Welt hat überhaupt keinen Wert für mich. Ich selbst bin erledigt. Ich habe keine Bedeutung von mir aus. Ich bin ein Gestorbener. Wenn das einmal Existenzwahrheit wird, wenn das einmal wirklich wahr wird in meinem Denken, wenn ich das einmal wirklich kapiere und glaube, dann macht uns das nicht mehr so viel aus, was uns begegnet. Wir nehmen uns selbst viel zu ernst in unseren Schwierigkeiten. Aber wir sind Gestorbene. Wir sind, Paulus sagt, wir sind dieser Welt gestorben. Gott verhüte, dass ich rühmen sollte, sagt er. denn ich bin dieser Welt gestorben und diese Welt ist mir gestorben, gekreuzigt, sagt er. Das heißt, als Christus gekreuzigt wurde, wurde die Schöpfung ihm gekreuzigt und er der Welt gekreuzigt. Bedenken wir, wenn wir in Urlaub fahren, die Bäume sind gekreuzigt. Die Berge sind gestorben für sie. Die sind da, aber für sie haben sie keine Kraft, sie zu bannen. Passen wir auf, durch welche Augen, durch welche Brille wir sie betrachten. Wir sind in der Auferstehung von Christus zu neuem Leben gekommen, aber nicht für diese Welt zu leben, nicht um uns selbst zu leben, sondern um Christus zu leben. Das heißt, ein Christ, der nie die Welt losgelassen hat, kann sie auch nicht in der Hand haben und gebrauchen. Paulus sagt in 1. Korinther 7, die Welt, mit der Welt umgehen, als bräuchten wir sie nicht. Gebrauchen, aber nicht im Zeichen des Muss. Worüber sind Sie in dieser Woche ärgerlich geworden? Haben Sie etwas verloren? Ihre Brille? Haben Sie nicht genügend Milch im Haus gehabt plötzlich? Sie wissen, wovon ich spreche. Es gibt die kleinsten Dinge, wo plötzlich ist etwas quer gekommen und man wird unruhig. Ja? Da zeigt sich, wo wir haften. Ja? Der Ärger ist ein Zeichen von Existenznot. Und er zeigt, dass wir unzufrieden sind mit diesem Los, das ich jetzt erlebe. Es geht nicht nach meinem Willen. Und da zeigt sich, dass ich von diesem, das gerade jetzt nicht so ist, wie es sein sollte, abhängig war. Das ist mein Leben. Ich konnte nicht loslassen. Und Jesus Christus, unser Herr, bringt solche Situationen immer wieder in unser Leben hinein. Warum? Um uns zu entwöhnen. Wie ein Kind von der Brust. Und dann schreit es. Nee. Entwöhnen. Wir meinen, wir müssten ja, und unser Fleisch, unser Leib ist ja dazu geschaffen, um in dieser Welt zu leben. Ja? Dazu ist er geschaffen. Aber nun kommt der Widerspruch. Ich bin ja gestorben. Es ist unnormal für uns, nicht das leibliche Wohl zu haben. Es ist unbequem. Rein natürlich. Aber das ist das Leben eines Christen. Er verneint sein Leben und er verneint diese Welt, um sie wieder aus der Hand Gottes zu nehmen, sein eigenes körperliches Leben, seine eigene Umwelt wieder. Und so geht er dankbaren Herzens in den Urlaub. Jetzt kommt die andere Seite. Er ist fixiert auf Jesus Christus, begeistert von ihm, er liebt ihn. Jesus ist sein Leben. Und Jesus ist sein Schöpfer. Jesus ist der Schöpfer seiner Umwelt. Und jetzt hat Jesus ihn in den Urlaub geschickt. So? Doch. Kolosser 3, Vers 17. Alles, auch der Urlaub, alles, was ihr tut, in Wort und in Tat, das tut im Namen des Herrn Jesus. Das heißt, wie wenn Jesus uns geschickt hätte. Ich tue das in seinem Namen. Ich gehe ja, ist eine Bewegung. Und wenn ich in den Urlaub gehe im Namen Jesu, dann muss ich so gehen, als hätte Jesus mir befohlen, jetzt sollst du in Urlaub gehen. Das heißt im Namen Jesu. Ja. Sie gehen morgen auf die Arbeitsstelle. Warum? Oder wie? Im Namen Jesu. Das heißt also, Sie werden wissen müssen, dass Sie dort sind, wo der Herr Sie haben will. Ja? Sonst können Sie nicht sagen, ich tue das im Namen Jesu. Jetzt gehe ich in den Urlaub im Namen Jesu. Ja? Und wenn der Herr mich dorthin geschickt hat, dann kann ich alles das, was dort ist, empfangen aus seiner Hand. Und ich freue mich. Und dann ist keine Kollision zwischen meiner Beziehung zum Herrn und den Dingen, die ich genieße. Das ist jetzt eins, ein Guss. Das ist keine Konkurrenz mehr. Meine stille Zeit wird nicht beeinträchtigt, denn ich bin ja nicht gebunden. Ich begrüße das, ich habe einen Spaziergang gemacht und dann komme ich wieder nach Hause und ich kann meine Bibel aufschlagen und ich kann ohne schlechtes Gewissen wieder hineinschauen. Das war da, das war hier. Und zwar, das ist eine Welt geworden. Das ist der Unterschied im Leben eines Christen. Aber sehen Sie, das werden Sie nie tun können. Das ist nicht eine Gewöhnungssache. Dieser Weg zur Natur und zu der Umwelt und zu dem Diesseitigen, der wird nicht gelernt. Der geht über den Tod. Das Leben des Christen geht nur über den Tod. Nur dadurch, dass wir sagen, ich bin mir selbst, ich bin dieser Welt gekreuzigt worden, gestorben worden. Und wenn ich einmal grundsätzlich losgelassen habe, dann kann der Herr ein Auferstehungsleben entwickeln in mir, eine neue Beziehung zu diesen Dingen. Sehen Sie, das Christenleben wird nicht eingeübt. Es gibt keine Jüngerschule bei Jesus. Das ist Missverständnis. Es gibt ein Sterben und dann ein Schenken. Das Leben Jesu wird geschenkt, in Empfang genommen, nicht eingeübt. Dieser Welt gestorben, und wenn wir gestorben sind, sollten wir für Jesus leben und alles das, was er uns schenkt. Dann wird es möglich sein, beides, uns beschenken zu lassen und zu verzichten. Die nächste Stelle, Römer 8. Römer 8, Verse 4 bis 7. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, wäre es eine Hilfe, wenn Sie sie aufschlagen würden. Weil diese Stelle etwas schwer zu verstehen ist. Ich sollte vielleicht doch von Vers 3 anfangen zu lesen, des Satzes wegen. Es ist etwas schwierig, mitten in einem Satz einzusteigen. Also Vers 3. Was das Gesetz, das heißt das Gesetz Moses, jetzt wollen wir das Wort beim Wort nehmen, ja? Was das Gesetz Moses, nicht vermochte. Was war das, was das Gesetz nicht vermochte? Es vermochte uns nicht, vor Gott gerecht zu machen. Es vermochte uns nicht, dazu zu bringen, ihm zu gehorchen. Das Gesetz konnte mich nicht dazu bringen, das zu tun, was es forderte. Es lag im Gesetz keine Energie, keine. Das Gesetz sagte nur, du sollst nicht. Und dann war ihre Aufgabe erledigt, seine Aufgabe erledigt. Und die Energie, den Brennstoff, um jetzt weiterzukommen, ja, oder welches Bild wir auch gebrauchen möchten, die Energie, die wurde von mir gefordert. Und deshalb sagt Paulus, das Gesetz vermochte nichts auszurichten. Was das Gesetz nicht tun konnte, uns gesetzmäßig zu machen, ordnungsmäßig, Gott wohlgefällig zu machen, das tat Gott. Halleluja. Das tat Gott. Gott, der Geber des Gesetzes. Wieso ist er? Warum? Gott gab doch das Gesetz. Wieso ist Gott auf der einen Seite dann unerfolgreich und auf der anderen Seite plötzlich erfolgreich? Das war gerade der Sinn des Gebens des Gesetzes, zu zeigen, dass ich nichts tun konnte. Das war der Sinn des Gesetzes, nicht um mich wohlgefällig zu machen vor Gott, sondern um aufzudecken, wer ich bin. Das war der Sinn des Gesetzes. Deshalb, was das Gesetz von Gott aus gesehen, geplant, nicht vermochte, mich gesetzmäßig Gott wohlgefällig zu machen, das tat Gott. Das Gesetz, worin nicht vermochte, worin es durch das Fleisch schwach war, das heißt durch mich, durch meinen Körper, das vermochte Gott. Eigenen Sohn geschickt hatte, den Herrn Jesus, in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde, das heißt, Jesus sah so aus wie jeder Mensch, der aber ein Sünder ist, der andere Mensch ist ein Sünder, aber Jesus war nicht Sünder. Er sah nur aus wie Menschen, die Sünder sind. Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde und für Sünde. Das heißt, er schickte ihn wegen des Themas Sünde. Jesus kam in die Welt wegen des Themas Sünde, um die Sünde zu besiegen, die Strafe für die Sünde auf sich zu nehmen. Gott schickte den Sohn, verurteilte er die Sünde im Fleisch. Auf Golgatha hat Gott die Sünde im Fleisch, das heißt im Leib von Jesus, verurteilt. Gott ist der Richter. Und er sprach das Urteil über alle unsere Sünde aus, aber das Urteil traf Jesus und Jesus wurde gerichtet. Der ganze Zorn Gottes fiel auf einen, seinen geliebten Sohn. Können Sie das Herz Gottes hier empfinden? Nein, das können wir nicht. Luther ruft uns, Gott, von Gott verlassen. Wer kann das fassen? Niemand von uns. Gott liebt seinen Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. Den gibt er auf. In die letzte Entfernung. Der ganze Zorn Gottes über eine ganze Menschheit, über alle Sünde, fällt auf unseren Herrn Jesus, auf seinen Sohn. Verurteilte die Sünde im Fleisch. Aber jetzt ist die Sünde verurteilt. Jetzt ist sie gerichtet. Was das Gesetz nicht tun konnte, meine Schuld wegnehmen, nicht nur mich gehorsam machen, es konnte auch für die Strafe nichts ausrichten, oder in Bezug auf die Strafe. Es konnte meine Schuld nicht wegnehmen, es konnte nur sagen, du musst bestraft werden, aber es konnte mich nicht bestrafen. Das hat Gott getan. Gott hat meine Schuld, meine Vergehen auf sich genommen. Verurteilte er die Sünde im Fleisch. Warum? Das war alles Vorbereitung. Das war ein großes Werk, wie Jesus einmal sagt. Aber jetzt kommt das größere Werk. Das Eigentliche. Das Eigentliche, wozu Gott seinen Sohn in die Welt sandte. Nämlich, um uns Gott wohlgefällig zu machen. Dass Jesus kam und starb, das war Vorbereitung für den eigentlichen Zweck. Damit, was? Damit die rechte Forderung des Gesetzes, das heißt, das Gute, das das Gesetz forderte, und was war das? Letztlich ging ja alles darauf hinaus, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen. Und dann soll diese Liebe sich offenbaren in unseren Beziehungen zum anderen. Das war alles, was das Gesetz sagen wollte. Alles, sagt Paulus. Das ganze Gesetz hatte ein Anliegen. Alle Details, die sie dort in 2. Mose, in der letzten Hälfte da abfährt, ab Kapitel 29 da vielleicht und weiter, und dann 3. Mose mit all den detaillierten Gesetzen und so weiter, und dann 4. Mose wieder einige und 5. Mose wieder. Alle diese Gesetze hatten einen Zweck, die Liebe zu Gott zu fördern und die Beziehungen zum anderen zu regeln im Zeichen der Liebe. Damit das Rechte, das das Gesetz forderte, jetzt erfüllt würde in uns, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Das heißt, Gott hat seinen Sohn gesandt, Jesus, der hat die Schuld für uns weggenommen. Jetzt ist der Boden frei, ja? Jetzt ist nichts mehr zwischen mir und Gott. Jetzt ist die Beziehung bereinigt und jetzt kann Gott anfangen, etwas Neues aufzubauen. Aber ich habe mitzumachen, sagt Paulus. Das ist hier angedeutet. Damit wir neu orientiert würden, das heißt, die Ausrichtung muss neu sein. Nicht mehr sollte ich jetzt fixiert sein auf das Fleisch, das ja in Christus gestorben ist. Was heißt Fleisch? Das ist ein schwieriges Wort. dahinter zu kommen, ist sehr schwierig. Ich hoffe, ich kann es einfach machen. Fleisch heißt zunächst mein Leib. Das ist das Erste. Der erste Kreis gleichsam. Fleisch ist erstens mein Leib. Aber nun bin ich eine Person, die in diesem Leib wohnt. Und diese Person in diesem Leib ist nur eine Person. Das heißt, ich bin verflochten mit meinem Leib. Und wenn etwas mit dem Finger, mit der Hand oder mit der Auge, mit dem Ohr, mit dem Bein etwas passiert, dann kollidieren Tod und Leben. Ein Stück Fleisch wird weggeschnitten, plötzlich. Ich gehe mit dem Messer um, in der Küche versuche Brot zu schneiden und schneide Fleisch. Ja. Was ist hier eingetreten? Tod. Hier beim Finger ist ein Stück Tod eingetreten. Aber ich lebe ja noch. Ja. Leben und Tod stoßen zusammen. Und das bewirkt Schmerz. Ein Toter leidet nicht. Wer ganz tot ist, dessen Leib, mit dem können Sie machen, was Sie wollen. Ja? Der hat keine Schmerzen. Schmerzen sind nur dort, wo Leben in den Nerven ist. Wo Tod und Leben aufeinander stoßen, da sind Schmerzen. Und das heißt, wie gestern Abend jemand betet in unserem Kreis, das ist schwer für das Fleisch. Das Leben im Geist nach dem Geist kostet etwas. Ich lebe jetzt als Neugeborener in einem nicht wiedergeborenen Körper und jetzt passiert hier etwas mit diesem Leib und ich meine, ich bräuchte die Gesundheit dieses Leibes oder die Bequemlichkeit. Es ist ja unbequem, dass ein Stück Finger weg ist. Das ist unbequem. Das heißt, ich bin so gebaut, ich bin so disponiert, ich bin so geschaffen, dass ich mich wohlfühle, wenn ich einen ganzen Finger habe, nicht einen halben. Aber nun lässt Jesus diese Leiden in mein Leben hineinkommen. Das kann der Tod eines Geliebten sein. Da wird etwas aus meinem Leben gerissen. Ja. Jesus nimmt diese Dinge, die meinen Leib, oder bringt diese Dinge, die meinen Leib betreffen, in mein Leben hinein, sodass ich lerne, mich nicht auf diesen Leib zu fixieren. Paulus sagt in 2. Korinther 1, wir haben den Tod vor Augen gehabt. Weswegen? Damit wir uns nicht auf uns selbst verlassen sollten. Wenn Sie einmal dem Tod in die Augen geschaut haben und Sie wussten, Sie hätten sterben müssen, Sie wären gestorben, wenn nicht jemand sie in letzter Minute gerettet hätte. Aber dieser Weg, der eingeschlagen wurde, der führte absolut sicher zum Tod. Und wenn dies eine nicht gewesen wäre, wären sie heute unter der Erde. Paulus sagt, dies habe ich erlebt, damit ich fortan merke, ich verfüge ja nicht über mein Leben. Ich habe es ja nicht in der Hand. Ich konnte mich selbst nicht bewahren in dieser Stunde. Ich wurde bewahrt. Das heißt, ich kann mich selbst nicht am Leben erhalten. Paulus sagt, ich habe gelernt, dass ich schwach bin. Ich kann mir nicht helfen, damit ich mich nicht auf mich selbst verlasse. Das heißt, wir werden jetzt auf Gott ausgerichtet. Und Gott will mir beibringen, ich kann mir selbst nicht helfen, ich kann mich selbst nicht retten. Dieses Fleisch ist schwach. Und ich sollte nicht auf dieses Fleisch fixiert sein. Das heißt, ich brauche letztlich nicht meinen Leib. Ich brauche nicht meine Gesundheit. Ich brauche nicht meinen Schlaf. Ich brauche nicht eine Mahlzeit. Ich brauche nicht ein Gericht, das nicht angebrannt war.
Wird's jetzt fraglich? Ich brauche nicht einen Kaffee, der gerade so heiß ist und so weiter. Ja. Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht das, was mein Fleisch wünscht. Ich brauche nicht Sex. Ich brauche nicht Stillung des Durstes. Habe ich aber Durst jetzt, drauf. Ja. Passen Sie auf, wie gehen Sie mit Ihrem Durst um? Wie gehen Sie mit Ihrer Müdigkeit um? Wie gehen wir mit unserem Fleisch, mit unserem Leib um? Haben Sie denn schon abgegeben? Jesus ist für ihn gestorben. Ein Christ, der Jesus nachfolgt, der hat damit gesagt, ich bin am Kreuz im Leib, mein Leib ist gestorben, deshalb kann er jetzt auch sterben. Denn was jetzt folgt, ist nur die Folgerung von Golgatha. Ein Christ kann also seinen Leib loslassen. Zweitens, Fleisch ist das, womit und worin der Leib wohnt. Er braucht Kleidung, er braucht Nahrung, er braucht eine Umwelt, er braucht Schutz, er braucht Wände, er braucht Hilfsmittel, um sich zu bewegen, ein Fahrrad oder ein Auto, früher eine Kutsche. Unsere Wünsche brauchen Dinge in dieser Welt, ja, Farben beleben den Menschen in seinem Leben im Körper. Der Leib ist abhängig von gerade dieser Umwelt, die Gott geschaffen hat und in welche Umwelt er den Menschen stellte. Die Umwelt ist die notwendige Quelle des Lebens für des Leibes. Fleisch ist also nicht nur mein Leib, sondern die Verwandtschaft mit dem Leib, die Umwelt des Leibes. Die Welt, die diesseitige Welt. Und jetzt sagt Paulus, ein Christ sollte nicht nach dem Leib und nach seiner Umwelt leben. Er braucht sie nicht. Nichts brauche ich. Nur das, was mein Herr jetzt gibt aus dieser Welt, nur das brauche ich. Ich lebe nicht jetzt ausgerichtet nach dem Fleischlichen, das heißt Diesseitigen, sondern nach dem Geist. Das heißt, mein Denken ist jetzt geistlich orientiert. Und jetzt habe ich mich gefragt, was heißt Geist? Jetzt stoße ich auf eine zweite Schwierigkeit. Was ist das Geist? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Ich fühle ihn ja gar nicht. Gestern Abend sagte jemand in unserem Kreis, Wilkerson hätte einmal in Basel verkündigt und jemand hätte ihn übersetzt ins Deutsche. Und dann hätte Wilkerson gesagt, der Heilige Geist ist wie eine Droge. Und an dieser Stelle hätte der Übersetzer nicht übersetzt und hätte gesagt, damit bin ich nicht einverstanden. Das kann es also auch geben. Aber nehmen wir einmal diese Aussage. Der Heilige Geist ist wie eine Droge. Das ist ein Missverständnis. Der Heilige Geist hat nicht die Absicht, den Bereich meines Fleisches irgendwie zu berühren. Ich kann ihn also nicht sehen, ich kann ihn nicht fühlen, ich kann ihn nicht riechen. Jemand in einer Gruppe, in einer Reisegruppe nach Palästina in Jerusalem sagte, ich habe rausbekommen, wie der Heilige Geist riecht. Und es gibt Leute, die haben festgestellt, welche Farbe er hat. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Sehen Sie, wie fleischlich man jetzt denkt im geistlichen Bereich? So kann man nicht mit dem Heiligen Geist umgehen. Die geistliche Welt ist letztlich doch unabhängig von der materiellen. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Wort und Denken. Das heißt, Gott, wenn er von dieser geistlichen Welt aus mich erreichen will, dann tut er das über das Ohr, nicht über das Auge. Denn das Ohr, sagen die Wissenschaftler, ist die Tür zum Kopf, zum Denken. Nicht zu den Grauzellen, sondern sondern zu den zum Geistlichen, zum Geist, meinem Geist. Der Träger geistlicher oder der Träger göttlicher Werte ist Wort. Und jetzt sehen Sie, wie wichtig Wort ist. Denn Wort ist das, sind die Bausteine des Denkens. Wörter sind die Bausteine des Denkens. Und jetzt sehen Sie, wie gefährlich es sein kann, wenn wir technische oder diesseitige oder greifbare Mittel in zu starkem Maße verwenden und einsetzen für die Sache Gottes. Sie können gebraucht werden, aber im Maße. Es muss letztlich das Wort sein. Es muss irgendwo etwas gesagt werden. Und deshalb ist die Bibel so wichtig. Der Geist ist hier in dieser Bibel. Und wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott. Und ich brauche rein nichts zu spüren. Ich brauche rein nichts zu fühlen. Sobald meine Augen auf das Wort fallen, redet Gott zu mir. Dies ist das Wort. Es sitzt sehr tief, fast unausmerzbar, in der Seele von evangelikalen Christen der Gedanke, dies genügt nicht, um mich anzusprechen. Es muss noch etwas anderes sein, das mich anspricht. Und so sagt man dauernd immer wieder, sprich Herr zu mir durch dein Wort. Als ob dies einsprechen wäre, aber das würde noch nicht alleine sprechen. Jetzt müsste Gott dieses Mittel gebrauchen, um noch ja, ein zweites Reden herbeizuführen. Und dann, wenn ich das merke, dann hat dieses zu mir gesprochen. Aber an und für sich war es kein Reden. Es ist hier nur, ja so, Druck. Das ist ein Irrtum. Dies ist das Reden. Hier spricht Gott, hier ist der Heilige Geist. Wenn wir geistlich orientiert sind, wenn wir nach dem Fleisch wandeln, Vers 4, und nicht nach dem Fleisch, dann sind wir ausgerichtet nach dem, womit der Heilige Geist umgeht. Und jetzt müssen wir noch ein weiteres wissen. Der Heilige Geist ist ein Diener. Der Heilige Geist ist ein Diener von Jesus Christus. Jesus hat ihn gesandt. Jesus hat den Geist gesandt. Vielleicht versteht man das nicht. Das ist so, lassen Sie mich schnell einflechten. Gott ist dreieinig und alle drei sind auf der gleichen Ebene. Jeder ist gleich wert und gleich groß und im Wesen genau das, was der andere ist. Nur dieser dreieinige Gott hat uns gezeigt, die wir gefallen sind, wie man als Gleichwertige miteinander leben kann. Der eine macht sich den anderen untertänig, freiwilligerweise. Jesus kommt und macht sich dem Vater und dem Geist untertänig, freiwillig, ist aber gleichwertig, ebenbürtig. Ja? Macht sich freiwillig den anderen untertänig. Dann kommt der Geist vom Vater und vom Sohn geschickt und macht sich den anderen untertänig. Und jetzt lernen wir in der Ehe, in der Familie, in irgendeiner Gesellschaftseinheit, wie man als Gleichberechtigte, als Brüder und Schwestern, wie man in gegenseitiger, freiwilliger Untertänigkeit miteinander umgeht. Das heißt also, zurück, der Vater und den Sohn haben den Geist gesandt und nun dient der Heilige Geist freiwilligerweise dem Sohn und dem Vater. Der Vater wirkt durch den Sohn, der Sohn wirkt durch den Heiligen Geist. Deshalb, wenn wir hier mit dem Geist oder vom Geist sprechen, müssen wir immer den Sohn und den Vater im Hintergrund haben. Wir dürfen nicht ablösen und jetzt nur noch den Geist vor Augen haben. Dann natürlich werden wir nie wissen, was es heißt, mit vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, nach dem Heiligen Geist leben und so weiter. Da haben wir nur etwas Vages vor Augen. Aber wenn wir wissen, dass der Heilige Geist es mit Jesus zu tun haben, dann können wir oft auswechseln, dann wird uns sofort etwas klar. Nach dem Geist zu leben heißt, nach Jesus zu leben. Aha, von Jesus weiß ich etwas in den Evangelien. So sah er aus und dies will er und so weiter. Und dann Gott, der ist immer noch da, der Große im Hintergrund. Es hat also mit Gott zu tun. Nach dem Geist sich ausrichten, heißt also nach Gott sich auszurichten. Aber nach Gott sich auszurichten, heißt nach seinem Reden sich auszurichten. Wenn ein Ehepaar immer still ist, dann ist Ehe zum großen Teil tot. Mit anderen Worten, dann gibt es diese Eheleute in einem gewissen Sinne nicht. Das heißt, wo nicht gesprochen wird, fehlt es in einem gewissen Maße an Existenz. Wenn man nach dem Geist leben will, nach Gott leben will, muss man leben nach dem, was Gott gesagt hat. Sonst ist Gott für uns tot. Sonst existiert er nicht für uns. Wir können nicht Gott trennen von seinem Wort. Dies ist in einem gewissen Sinne Gott für mich. Das heißt, wenn ich nach der Schrift lebe, und das ist die einzige Stelle, Gott hat sich nirgends geoffenbart als hier für mich. Hier ist meine Orientierung, wenn ich es mit Gott zu tun habe. Dies ist die Tür zu Gott und zum Heiligen Geist. Und wenn ich jetzt mit dem Heiligen Geist leben will, nach ihm mich ausrichten will, dann werde ich die Bibel aufschlagen müssen. Und hören müssen, was sagt der Geist dann. Das steckt dahinter. Sehen Sie, Paulus konnte nicht alles gleich in jedem Vers sagen. Er hat nur die paar Worte hier gesagt, aber wir müssen jetzt die ganze Bibel lesen, sehen, worauf nimmt dieser eine Vers Bezug. Lesen Sie noch einmal Vers 4. Wir wollen gleich aufhören. Damit die Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, wann? Die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Aber was das heißt, das muss man dann erforschen. Paulus deutet das hier nur an. Das heißt, nach dem Wort, nach dem, das Gott interessiert, nach der Gemeinde und so weiter und so weiter. Nach dem Geist. Denn die, die nach dem Fleisch sind, das heißt, wer auf den Leib und dessen Umwelt fixiert ist, wer darauf eingestellt ist, der sinnt auf das, der denkt über das, das des Fleisches ist. Da ist seine Welt, da ist er zu Hause. Aber die, die nach dem Geist sind, die sinnen, die denken nach über das, das des Geistes ist. Die sinnen auf das, das des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches, das Denken über den Leib und seine Umwelt, ist tot. Sehen Sie? Sind Sie auf diese Welt fixiert, dann sind Sie dabei zu sterben. Es ist eine gute Welt. Der Leib ist gut. Sie brauchen noch keine Sünde getan zu haben. Aber für die Diesseitigkeit zu leben, bringt Tod. Aber der Geist, der es mit Jesus zu tun hat und mit dem Wort und so weiter, der bringt Leben hinein. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas sagen, das mir wichtig geworden ist. Auch heute Morgen muss ich darüber nachdenken und es wurde mir aufs Neue wichtig. Ich habe mir oft gefragt, mich gefragt, ja? Maria? Wie ist das? Wovon lebe ich? Zum Beispiel, diese Woche ist sehr anstrengend gewesen und man hat sehr wenig Zeit jetzt für das, wofür man Zeit haben möchte. Man möchte jetzt wirklich Zeit haben zum Beten und zum Bibellesen und so weiter. Fast jede Minute ist ausgefüllt. Und da muss man lernen, stets in Verbindung mit dem Herrn zu sein. Und dann sage ich immer wieder, Herr, du bist mein Leben und so weiter. Und was ist das? Was sage ich da eigentlich? Und heute Morgen wurde mir klar. Paulus sagt einmal in Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. In einigen Ausgaben ist das Vers 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden, aber, das heißt also gestorben, aber ich lebe. Doch nicht ich lebe. Und da sind meine Gedanken stehen geblieben. Nicht ich lebe, wenn ich lebe. Das heißt, ich habe kein ewiges Leben. Ich habe kein Heil. Ich habe nichts. Nichts. Auch nicht als Christ. Ich habe nicht eine Sache Wiedergeburt. Ich habe nicht diese Dinge, von denen man oft spricht. Paulus sagt, Christus lebt in mir. Christus ist mein ewiges Leben. Christus ist mein Heil. Christus ist meine Hilfe. Christus ist meine Freude. Christus ist meine Geduld. Und in dem Maße, wie Jesus die Herrschaft über mich hat, kann seine Geduld mit meinen Gesichtsmuskeln, mit meinen Augen im Gespräch, denn Sie wissen, wie die Gesichtsmuskeln sich so ein bisschen beginnen zu spannen, ja? Wenn das Gespräch mit einmal spannend wird, ich meine jetzt im negativen Sinn, ja? Ja? Dann beginnt es hier so ein bisschen zu kochen, ja? Man wird angespannt, ja? Und dann versuchen wir uns zu beherrschen, ja? Und wir können nicht. Und dann geht etwas mit uns weg. Ja? Durch. Und da ist die Frage, was ist jetzt die Hilfe? Wie wird mir da geholfen? In einem Gespräch, wo der andere so denkt und ich denke so. Und da ist mir aufgegangen, Jesus ist meine Geduld. Ich bete dann, oh Herr, gib mir Geduld. Ja. Oh Herr, gib mir Kraft. Und da habe ich gemerkt, Jesus ist meine Kraft. Aha, herrlich, Herr Jesus. Jetzt kann ich aufatmen. Also, jetzt sei du meine Kraft. Ich glaube das. Herr, ich liebe dich, du wohnst in mir. Jetzt sei du meine Kraft, jetzt bist du meine Geduld und so weiter. Jetzt gebrauche du meine Nerven, meine Hände, meine Augen, meinen Mund, meine Zunge, meine Stimme. Gebrauche du so. Ich stelle sie dir zur Verfügung. Ich kann nichts ausrichten, aber ich stelle sie dir zur Verfügung. Und jetzt seien alle meine Bewegungen, alles, was ich sage und tue, das sei ein Ausdruck des in mir wohnenden Christus und nicht von Herbert Janssen. Ist etwas unklar? Heben Sie die Hand. Da fehlt nur noch das Beten, ja? Ein Missionar, der uns auf der Bibelschule besuchte, vor vielen Jahren, als ich auf der Bibelschule war, sagte, das Wort Gottes muss eingeeckt werden. Das ist das Gebet. Jetzt wollen wir einecken. Ja. Wir wollen beten. Herr, du hast uns dein Wort gegeben. Es ist sehr reich, sehr konzentriert. Aber wir bitten dich, Herr, dass du es jetzt zum Keimen bringst. Dass du es zur Entfaltung bringst, dass es aufgeht und in den Halm kommt und in die Ehre und dass etwas von deinem Wesen in unserem Denken und dann in unserem Fühlen und dann in unserem Handeln zum Ausdruck kommt. Denn nur was du bist, wird Bestand haben. Nur was du getan hast, wird Bestand haben in alle Ewigkeit.